my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nachrichtenmagazins Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Am Mikrofon ist Ralf Snorawa, der sowohl mit Hermann Josef Pellgren, dem Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall, über Kulturpolitik im ländlichen Raum, als auch mit Nicolaus Sacellariu, Landtagsabgeordneter der SPD und Mitglied im NSU-Ausschuss des Baden-Württembergischen Landtags, über die letzten Entwicklungen in diesem Ausschuss gesprochen hat. Zunächst jedoch die Nachricht mit Melissa Eckstein und Daniel Schnurr.
Die Zahl der Asylsuchenden nimmt aufgrund vieler Bürgerkriege und Armutselend weltweit zu. Die Zahlen für 2015 sind in der Diskussion. Statt prognostizierter 300.000 rechnen die Bundesländer mit bis zu 550.000 Asylanträgen. Auf der Ministerpräsidentenkonferenz hat der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann, Grüne, nachdrücklich gefordert, dass sich der Bund stärker an den Kosten für Unterbringung, für Integration und Sprachförderung beteiligen müsse. Die im Doppelhaushalt 2015-2016 angesetzten Gelder im Land seien bald aufgebraucht, so Finanzminister Schmidt, SPD. Im Nachtragshaushalt sind 141 Millionen für bildungspolitische Maßnahmen, 366 Millionen für Asylkosten sowie 45 Millionen zur Bekämpfung des islamistischen Terrors vorgesehen. Im Doppeletat insgesamt 1,26 Milliarden. Kretschmann, der sich zuletzt innerparteiliche Kritik wegen Abschiebung einer Roma-Familie nach Kosovo zugezogen hatte, dringt auch auf kürzere Asylverfahren. Dadurch können die Kosten für jene Flüchtlinge reduziert werden, die später abgeschoben werden. Laut Südwestpresse wird in Stuttgart ein Projektteam gebildet, das nach einem Standort für eine Abschiebehaftanstalt sucht, wo Ausreisepflichtige so untergebracht werden können, dass sie nicht mehr untertauchen können.
Mit großem Interesse blickt die Öffentlichkeit immer wieder auf Wahlprognosen und die Prognosen von Infratest DIMAP weisen genau ein Jahr vor der Wahl auf einen spannenden Wahlausgang für den Stuttgarter Landtag 2016 hin. Die beiden Lager liegen demnach mit 43% gleich auf. Vorausgesetzt, die FDP schafft die 5%-Hürde. Die CDU verlor trotz des neuen Spitzenkandidaten Guido Wolf seit November 3% und die SPD liegt deutlich unter dem Ergebnis, 23% von 2011. Die Grünen profitieren in hohem Maß vom Ansehen des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, den die Taz am Wochenende als King of Bavü betitelte und der mit 70% Zustimmung einen Höchstwert in der Landesgeschichte erreicht. Nach der Umfrage kommen die Linken ebenfalls knapp in den Landtag, was die Regierungsbildung spannend macht, während die Alternative für Deutschland, AfD, bei 4% liegt. Das alles sind momentan Rechenspiele, da SPD-Chef Nils Schmidt, zugleich Wirtschafts- und Finanzminister, von einer Regierungsbeteiligung der Linken noch weniger hält als sein Regierungschef, wird die Auseinandersetzung im Wahlkampf interessant. Denn am Ende geht es doch um die Frage, in welche Richtung soll der Südwesten sich entwickeln? Wer auf die demoskopische Entwicklung seit der letzten Wahl blickt, kann erkennen, dass alles offen ist.
Seit vielen Jahren weiß man, dass in den Weltmeeren, in Wasser, Luft und Boden der Anteil von Mikroplastiken, Rückständen laufend zunimmt, wodurch nicht nur Tiere, sondern auch Menschen gesundheitlich belastet werden. Die Landesanstalt für Umwelt, Messung und Naturschutz Baden-Württemberg, LUBW, in Karlsruhe besteht seit genau 40 Jahren und wird in Zukunft verstärkt den Anteil von Mikroplastik in Gewässern untersuchen, die durch Plastikmüll und Plastikprodukte eingewaschen werden. Auch größere Kunststoffteilchen werden durch fließende Gewässer, Regen und UV-Strahlung ausgewaschen. Kleinste Teilchen gelangen aus Duschgels, Mikrofasern und Autoreifenabrieb in die Umwelt. Jeder Produzent und Verbraucher könnte dazu beitragen, dass die vermeidbare Nutzung von Plastiktüten und vor allem Mehrfachverpackungen diese Situation verbessern könnte, die eine der Ursachen dieses akuten und Langzeitproblems ist. Man darf gespannt sein, ob es der EU gelingt, mit einem Gesetz zur Halbierung von Plastiktüten im Handel einen Beitrag zur Lösung dieses Problems beizutragen. Gerade das grün-rot regierte Baden-Württemberg kann durch diese verstärkte Messung eine Umorientierung einleiten. Freilich müssten dem Initiativen im Bundesrat zum Abbau dieser komplexen Zukunftsbelastung folgen. Erste Messergebnisse sollen nach Aussage der LUBW-Präsidentin Margareta Barth im Herbst veröffentlicht werden.
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat am 13. März festgelegt, dass allgemeine pauschale Kopftuchverbote an deutschen Schulen unzulässig sind und revidiert die eigene Entscheidung von 2003. Allerdings hat der frühere BVG-Präsident diese Entscheidung deutlich kritisiert. In Baden-Württemberg hatte die damalige CDU-Kultusministerin Annette Schavan im Juli 1999 durchgesetzt, dass die muslimische Lehrerin Feresh Taludin nicht an den öffentlichen Schuldienst übernommen werden kann, da sie im Unterricht Kopftuch trägt. Das schwierige Dilemma zwischen dem Grundrecht auf freie Religionsausübung und der Neutralitätspflicht in der Schule bekommt durch diese höchstrichterliche Weisung eine neue Qualität. Der ehemalige BVG-Präsident moniert, dass durch dieses eindeutige Zeichen persönlichen Glaubens die Neutralität des Erziehungsauftrags verletzt werde, denn die Lehrerin trete in der Schule nicht als Privatperson, sondern als Vertreterin des Staates in Beziehung zu Kindern und Jugendlichen auf. Dabei sei darauf zu achten, dass insbesondere das Grundrecht auf Gleichstellung von Mann und Frau fundamental sei. Bei einem möglichen Verbot soll es auf den konkreten Fall und die Bedeutung auf den Schulfrieden ankommen. Und ob das in der Praxis in den einzelnen Bundesländern taugt, wird von vielen in Frage gestellt. Gerade bei jüngeren Kindern, die die Tragweite dieses Dilemmas nicht überblicken können, wäre ein Kopftuchverbot denkbar. Ob das Kopftuch ein Symbol zur Unterdrückung der Frau ist, die im Koran nicht gleichgestellt ist, oder ein freier Ausdruck persönlicher Religionszugehörigkeit, diese Frage bleibt weiter strittig.
Soweit die Nachrichten. Hier bei Fokus Südwest auf Radio Störfunk geht es weiter mit dem ersten Beitrag. Todesfälle von Zeugen häufen sich, die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat sich eingeschaltet und es ist nur noch Zeit bis zum 12. März 2016. Das sind alles andere als ideale Voraussetzungen, um Vorgänge rund um den sogenannten nationalsozialistischen Untergrund in Baden-Württemberg aufzuarbeiten. Für die SPD ist Nikolaus Sakellariou-Obmann im NSU-Ausschuss. Ralf Snoraba sprach mit ihm über die letzten Vorgänge für Fokus Südwest.
Die SPD war zunächst mehr für die Enquete-Kommission, dann für den Ausschuss. Was hat Sie dazu bewogen, Herr Sakellariou, die SPD insgesamt zu sagen, machen wir lieber den Ausschuss?
Ja, wir haben die Enquete-Kommission beschlossen, im Landtag einvernehmlich. Und diese Enquete-Kommission ist gescheitert. Das muss man so einfach sagen. Die ist gescheitert, weil uns Gutachten vorenthalten worden sind und zum Schluss nur noch über Gutachten geredet wurde und über die Gutachtenaffäre und nicht mehr über das, worum es eigentlich geht. Und deswegen hat die SPD-Fraktion in der Person ihres Vorsitzenden die Reißleine gezogen und gesagt, so jetzt Schluss mit diesem Verfahren, wir machen jetzt einen Untersuchungsausschuss. Und man sieht, seit wir den Untersuchungsausschuss haben, redet niemand mehr über die Gutachtenaffäre und alles, was da schief und schräg gelaufen ist, sondern jetzt reden wir wirklich zu den Fragen, die die Menschen bewegen.
Wie betrachtet man das im Ausschuss? Die eine Zeugin, die zuletzt jetzt gestorben ist, konnte offenbar noch aussagen. Waren da noch irgendwelche Fragen offen?
Nein, die waren da sehr kurz, die Befragung von dieser Zeugin. Warum? Weil diese Zeugin war 4 Wochen formal Freundin des Florian Heilig. 4 Wochen von den 4 Wochen. 2 Wochen haben die beiden in unterschiedlichen Lehrlingswohnheimen gewohnt. Und die bei anderen 2 Wochen war sie im Urlaub mit ihren Eltern. Also die haben ihre Freundschaft eher gelebt am Telefon. Und zu diesem Zeitpunkt war Florian Heilig Aussteiger. Hat also mit der rechten Szene gar nichts zu tun gehabt. Und wenn er noch in der rechten Szene gewesen wäre, hätte sie mit ihm auch nichts zu tun gehabt. Vor diesem Hintergrund war das wirklich eine Kurzzeitbeziehung, die zu den weiteren Ermittlungen, die wir anstellen wollen, gar nichts beitragen kann. Und das hat sich relativ schnell herausgestellt und dann ist sie auch wieder entlassen worden. Aber ich räume ein, wenn man das so hört und liest, und ich werde natürlich auch häufig angesprochen auf der Straße von Leuten, die einfach diese Todesfälle in eine Reihe setzen. Corelli, 39 Jahre, unerkannter Diabetes. Florian Heilig verbrennt sich selber in einem Auto. Und die Zeugin M, die in 20 Jahren an einem Lungenembolie stirbt. Ja, das sind Dinge, da meint man, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber wir sind natürlich gefordert, als Untersuchungsausschuss, aber auch als Bürger und als Abgeordnete, uns jeden Fall einzeln anzuschauen. Ja. Und ja, das Leben spielt manchmal verrückt. Ja. Und es gibt manchmal Zufälle, die möchte man nicht glauben. Die können auch nichts miteinander zu tun haben und trotzdem erscheinen sie so. Wir haben jetzt den Fall Corelli. Der wird von einem Sonderermittler, von Gergi Montag in Berlin bearbeitet. Und der wird dann zu uns als Aktenpaket gegeben. Den werden wir also nur vom Ergebnis her betrachten, weil wenn ein Sonderermittler auf Bundesebene sich mit dem Fall befasst hat, dann brauchen wir keine eigenen Ermittlungen mehr, sondern dessen Ergebnis übernehmen wir. Aber dann wird dieses Gesundheitsbild erschöpfend behandelt sein und auch der Tod. Der Florian Heilig hat uns jetzt 4 Sitzungen im Untersuchungsausschuss beschäftigt und er wird uns auch weiter beschäftigen. Und der Untersuchungsausschuss hat sich ja genau mit dieser Frage befasst, war es jetzt ein Selbstmord, ja oder nein? Und ich will das Ergebnis jetzt nicht vorwegnehmen, weil ich es ja noch gar nicht kann. Aber die These der Polizei ist nicht widerlegt worden. Ja. Warum? Weil wir zunächst mal eine Situation hatten, dass wir das Fahrzeug von einem Zeugen, der auf das Fahrzeug zugefahren ist mit dem Fahrrad, der es noch im Ruhezustand gesehen hat, kein Mensch weit und breit, und der, während er drauf zufährt, 300 Meter vorher die Stichflamme sieht und die Explosion, ohne dass irgendjemand in der Nähe war. Das ist natürlich die schärfste Stärkung der These, dass er eben nicht gegen seinen Willen in dieses Fahrzeug verbracht worden ist und dort festgehalten wurde und dort verbrannt wurde von dritter Hand, sondern dass er das selber gemacht haben muss. Denn wir haben auch herausgefunden, dass der Zeitpunkt zwischen dem Übergießen und dem Anzünden, um diesen Effekt zu bekommen, sehr kurz ist. Das heißt, nach unseren Erkenntnissen hätte, wenn ein Dritter beteiligt gewesen wäre, er auf alle Fälle noch am Fahrzeug sein müssen. Mhm. Ja, also insofern ist der zweite Todesfall, und der dritte Todesfall, der ist besonders tragisch, weil dieses Mädchen sich am Knie so verletzt hat, wie ich meine Kinder schon mehrfach am Knie verletzt habe sehen, ja, noch nie eine Thrombosebehandlung gemacht habe oder machen habe lassen und noch nie im Traum daran gedacht habe, dass daraus eine Lungenembolie sich entwickeln kann. Ja. Aber wenn es so war und die Ärzte das so festgestellt haben und den Eltern auch so mitgeteilt haben, dann hoffe ich jetzt auch, dass wir mal die Eltern hören, die ja jetzt leiden. Die haben ihr womöglich einziges Kind verloren im Alter von 20 Jahren. Und die haben mit den Ärzten gesprochen. Und ich möchte eigentlich schon jetzt zunächst mal abwarten, haben denn die Eltern Sorgen, dass hier was mit unrechten Dingen zugegangen ist? Und haben die das Bedürfnis, dass wir noch nachermitteln oder nicht? Und wenn die Eltern dieses Bedürfnis nicht haben, dann erwarte ich eigentlich auch, dass wir das respektieren.
Jetzt hat sich mit der Sache Florian Heilig auch noch die Staatsanwaltschaft Stuttgart eingeschaltet. Wie sieht man das im Untersuchungsausschuss? Ist das jetzt so eine doppelte Angelegenheit?
Ja, das ist natürlich eine kitzlige Situation. Der Auslöser war, dass die Staatsanwaltschaft davon ausgegangen ist, es liegt eine Selbsttötung vor, und hat dann nach einem halben Jahr, nachdem sie die Ermittlungsergebnisse und die Obduktionsergebnisse geprüft hat, ist zu diesem Ergebnis gekommen, hat es mit diesem Ergebnis zu den Akten gelegt. Nun haben wir aber durch die Eltern, die das Fahrzeug nochmal durchsucht haben, neue Asservate bekommen, die zu Fragen Anlass geben. Und die Staatsanwaltschaft hat in dem Moment, wo sie erfahren hat, dass in dem Fahrzeug eine Waffe, Klammer auf, die sich als Luftpistole herausgestellt hat, Klammer zu, eine Machete, die Fahrzeugschlüssel, ein Feuerzeug und weitere Asservate gefunden hat, die die Polizei nicht gefunden hat, reflexhaft und automatisch, wie sie es machen, sofort die Ermittlung wieder aufgenommen. Und jetzt haben wir ein paralleles Verfahren, das ist richtig. Und wir haben uns auch geeinigt mit allen Beteiligten, mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Untersuchungsausschuss, dass so eine Situation ja noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik vorgekommen ist, dass ein Untersuchungsausschuss Asservate besitzt, auf die die Staatsanwaltschaft reagieren muss, und eine staunende Öffentlichkeit, die das beobachtet. Und was die Öffentlichkeit jetzt nicht verstehen würde, wenn es jetzt Kompetenzgerangel gäbe, dann würden die Leute sagen, jetzt dreht ihr durch. Deswegen haben wir uns alle zusammengesetzt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Staatsanwaltschaft jetzt folgendermaßen verfahren wird. Sie wird dem Untersuchungsausschuss das Prä lassen. Wir werden die Computer untersuchen, wir werden die Telefone auswerten, wir werden mit den Ergebnissen kundtun, werden aber die Staatsanwaltschaft immer einbinden. Aber wir haben quasi den Hut auf und werden beraten durch die Fachleute vom LKA und begleitet von der Staatsanwaltschaft, auch als Ratgeber. Und erst wenn wir keine Bedürfnisse mehr haben, übernimmt die Staatsanwaltschaft zu 100% und leitet dann ihr Verfahren oder bringt es dann zu Ende. Aber es darf auf keinen Fall, und das haben wir jetzt auf die Art und Weise verhindert, der Eindruck entstehen, dass wir an dieser Frage, die es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat, anfangen, mit Kompetenzen herumzustreiten.
Wieso hat er denn die Polizei die Sachen nicht gefunden? Wurde hier nicht ordentlich gearbeitet oder?
Der Eindruck drängt sich auch mir auf. Das muss ich sagen, weil wir haben den Brandsachverständigen gefragt und er hat uns gegenüber dargelegt, dass er sich über 3,5 Stunden mit dem Fahrzeug befasst hat und dann den Schlüssel, den alle gesucht haben, nicht zu finden, eine Luftpistole, eine Machete und das Feuerzeug, zu dem ich ihn explizit befragt habe, hat es notwendig gemacht, dass wir ihn jetzt nochmal befragen müssen. Denn ich sage nochmal, ein Fahrzeug ist kein Waldstück, ist eine überschaubare Größe, die man durchforsten kann. Und das möchte ich schon nochmal gerne genauer wissen, was sich dort abgespielt hat. Und ich erinnere daran, dass das Innenministerium die sogenannte Innenrevision auf dieses Verfahren nochmal angesetzt hat, weil auch das Innenministerium wissen möchte, wie sowas möglich ist. Also ich will da kein abschließendes Urteil darüber abgeben, aber es erstaunt schon.
Noch eine Frage zu der Polizistin Kiesewetter. Steht ja alles im Zusammenhang auch in gewisser Weise. Und hier halt jetzt die Frage nochmal zu der Sache mit den Polizisten und dem Ku Klux Klan. Ist das für Sie inzwischen alles abgeschlossen oder haben sich da auch noch weitere Fragen ergeben?
Nein, der Ku Klux Klan ist ein eigenes Kapitel, was wir nochmal aufschlagen werden in aller Gründlichkeit. Was aber mit dem Tod Corelli natürlich zu tun hat. Das heißt, erst wenn der Corelli, wenn die Akten da sind, wollen wir uns mit dem Ku Klux Klan nochmal in Baden-Württemberg abschließend befassen und alles nochmal auf den Tisch legen. Nein, das Thema ist für uns eines der wichtigsten, denn, das habe ich immer gesagt, Rassisten haben bei der Polizei nichts zu suchen. Das galt früher, das gilt heute. Und der Innenminister hat auch deutlich gemacht, wenn er damals Innenminister gewesen wäre und ihm das zu dem Zeitpunkt zu Ohren gekommen wäre, hätte er anders gehandelt wie der damalige Innenminister. Mhm. Und auch da haben wir auch schon erste Konsequenzen gezogen. Und ich kann sagen, wir haben in der Enquetekommission auch herausgearbeitet, dass es inzwischen eine Kultur gibt bei der Polizei, wo ganz große Einigkeit herrscht, dass Ku Klux Klan und Rassismus und Rechtsradikalismus nichts bei der Polizei zu suchen hat und inzwischen die allermeisten Delikte von Kollegen angezeigt werden. Früher gab es da sowas wie einen Chorgeist, den man vermutet hat, dass man den Kollegen da nicht gemeldet hat, wenn er solche Dinge gemacht, gesagt oder bei sich hatte. Und das ist jetzt vorbei, die Zahlen, die Leute sind aufgefordert worden und alles, was wir inzwischen wissen an Vorfällen, sind von Kollegen gemeldet worden.
Die Arbeit im Untersuchungsausschuss, was schätzen Sie, wie viel Zeit wird die noch in Anspruch nehmen? Wie lange wird dieser Ausschuss noch bestehen?
Also dieser Ausschuss besteht bis zum 12. März 2016, weil am 13. März 2016 sind Landtagswahlen und unsere Verfassungsväter haben den Grundsatz der Diskontinuität uns ins Stammbuch geschrieben. Das bedeutet, dass jeder Ausschuss außer der Petitionsausschuss mit Ende der Legislaturperiode beendet ist. Und es wird uns vor riesige Probleme stellen. Also wir tagen inzwischen montags und freitags, also an den Tagen, die man normalerweise im Wahlkreis verbringen muss. Und wer weiß, was uns noch für Schweinereien einfallen, um das Abgeordnetenleben auf den Ausschuss zu fokussieren und nicht auf seinen Wahlkreis. Ich mache mir da sogar fast schon ein bisschen Sorgen vor dem Hintergrund, dass er jetzt Wahlkampf demnächst ist und ich die ganze Zeit in Stuttgart im Ausschuss gebunden sein werde. Nein, also der wird bis zum Schluss erlaufen und ich vermute mal, in der letzten Parlamentssitzung wird unser Abschlussbericht dann debattiert werden.
Soweit das Interview von Ralf Snoraba mit Nicolaus Sacalariu, SPD-Landtagsabgeordneter aus Schwäbisch Hall und Obmann der SPD im NSU-Ausschuss im Baden-Württembergischen Landtag. Weiter geht es mit einem Interview mit dem Haller Oberbürgermeister Hermann Josef Pellgrim über Kulturpolitik im ländlichen Raum. Herr Pellgrim, Ideen von Schwäbisch Hall als Kulturhauptstadt Europas. Was sagt denn ein Oberbürgermeister der Stadt dazu?
Gut, Klappern gehört zum Geschäft, aber das Thema Kulturhauptstadt Europas in der Bewerbungsrunde für die Bundesrepublik Deutschland sehe ich für völlig unrealistisch. Zumal es dort große Regionen gibt, die sich bereits darauf vorbereitet, Bewerbungsunterlagen in der Vorbereitung haben und diese dann auch mit vielen Millionen Euro unterstützen. Trotzdem ist das Thema Kulturstadt Schwäbisch Hall auch mit der Ausrichtung und der Positionierung über die Regionsgrenzen hinaus für uns ein wichtiges Thema und ein Element wie Kulturhauptstadt Europas jetzt mal als geflügeltes Wort spielt mit hinein. Wenn man so etwas angehen wollte, dann bin ich der Auffassung, kann man das nur angehen als ein gemeinsames europäisches Projekt. Ich will mal sagen, in Kombination beispielsweise wie die Idee, die Europameisterschaft in verschiedenen Ländern auszutragen, könnte man sich die Frage stellen, ob das nicht Sinn macht, ein Thema beispielsweise in Samosch als UNESCO-Weltkulturerbe, in Épinal als attraktive Mittelstadt in Frankreich, in Lappeenranta, was unsere finnische Partnerschaft anbelangt, und in Schwäbisch Hall, dass man das eine gemeinsame Bewerbung von Mittelstädten europäischer Art bringt, aber nicht als Bewerbung für Deutschland. Das würde, glaube ich, auch keine realistische Perspektive haben.
Natürlich braucht die Stadt die Kultur auch unter verschiedenen Aspekten. Und da wollte ich jetzt einfach mal nachhaken, Sie als Oberbürgermeister, wie Sie das sehen. Kultur ist ja sozusagen nicht nur das schmückende Beiwerk, sondern ist ja eigentlich, denke ich, auch für einen Standort, der Fachkräfte sucht, der Attraktivität ausstrahlen will, sicherlich ein Kernthema, oder?
In einer modernen Welt lebt man nicht vom Brot allein. Auch in der Vergangenheit war das nicht so, sondern wir brauchen Innovationen, wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens. Und da spielt die Kultur eine zentrale Rolle aus meiner Sicht. Sie schafft es, Gedanken freizusetzen, sie schafft es zu verbinden, um Innovationen zu ermöglichen, Austausch verschiedener Ideenwelten zu eröffnen. Das gilt für das Theater, was mit den Festspielen, das gilt aber auch für die Musik, das gilt für freie bildende Kunst. Und insofern ist es für uns schon mehr eben als Beiwerk. Es ist eigentlich zentraler Auseinandersetzungspunkt einer Gesellschaft, die eben sich auch in einer Welt wiederfinden will und dort auch aufsaugt, was aus einer Welt kommt. Und das muss kulturell verarbeitet werden. Das Gleiche vielleicht in etwas abgeschwächterer Form, aber eben stärker auf die eigene Bevölkerung bezogen gilt beispielsweise in der Integrationskraft im Sport. Und deshalb, wenn ich jetzt das so beleuchte, dann haben wir hier als öffentliche Hand in Zusammenspiel mit der Zivilbevölkerung halt doch eine große Aufgabe, hier diesen kernkommunalen Bereich von sogenannten freiwilligen Aufgaben zu stärken und damit uns auch zu profilieren und letztlich auch die Lebensqualität der Stadt damit in die Zukunft zu transformieren. Und da will ich gerne auch weitere Akzente setzen.
Als Vorsitzender der Freilichtspiele Schwäbisch Hall, aber auch als Mittelstadt, die durchaus hier und da dann auf Landeshilfe mal angewiesen ist, würden Sie sich insgesamt eine stärkere Beteiligung des Landes im Bereich der Kunst und Kultur wünschen oder könnten Sie sich das vorstellen?
Hier ist die Frage anstehend, welche Schwerpunktsetzungen hat das Land in den verschiedenen Regionen hinein. Und hier sehe ich für den ländlichen Raum durchaus Nachholbedarf. Ich gestehe zu, dass man historisch vielleicht die Kultur und auch die Förderung der Hochkultur sowohl von fürstlicher Seite als auch dann von staatlicher, demokratischer Seite zunächst auf die großen Ballungszentren konzentriert hat. Ich rede jetzt von Opernhäusern, von Staatsschauspiel, von großen Arenen. Und der ländliche Raum war halt, sagen wir mal, landwirtschaftlich geprägter Raum mit einem geringeren, vielleicht auch sogar geringeren Bedarf an kultureller Auseinandersetzung, hatte dort eher die Volkskultur, wenn man so will. Heute ist aus meiner Sicht die Zeit völlig anders. Heute kann man diese Unterscheidungen nicht mehr treffen. Wir haben im ländlichen Raum, beispielsweise in unserem hohenlohischen Raum, ja eine Vielzahl von Berufsbildern und Unternehmen, die sich weltweit aufstellen, wo die Anforderungen auch an die Kulturpolitik nicht mehr mit dem Hinweis sich zufrieden gibt, in Stuttgart gibt es doch eine Oper oder in Karlsruhe oder Mannheim ein Staatsschauspiel oder was auch immer man hat, sondern wir erleben eine Zeit, in der eben die Anforderungen der Zivilgesellschaft flächig wächst. Und deshalb wünsche ich mir schon, dass eben auch dieses die Kulturpolitik des Landes reflektiert und eine weniger starke Konzentration auf die Ballungsräume stattfindet. Ich will aber anerkennen, dass die jetzige Landesregierung schon den einen oder anderen Hinweis auch gibt, das zu sehen, sei es durch Studien, die in Auftrag gegeben wurden, wie die Ereo-Studie, wo man einmal den Zusammenhang von Bildungsinvestitionen und Kulturinvestitionen beleuchtet hat. Ich will auch anerkennen, dass man hier unserer Bitte, den Zuschuss der Freilichtspiele doch anzupassen nach vielen Jahren, dass man diesem entsprochen hat und hier eine zusätzliche Förderung hat. Und ich will auch anerkennen, dass sowohl die jetzige als auch die vergangene Landesregierung auch das Thema Hochschulentwicklung im ländlichen Raum in einem Maße zumindest unterstützt hat, das Spuren bei uns hinterlässt, wenn auch nach wie vor die rote Laterne an dieser Stelle nicht abgegeben werden konnte, sondern wir sogar noch der Abstand sich vergrößert hat. Aber ich glaube, wir müssen hier weiter daran arbeiten, dass eben dieses Kulturverständnis nicht nur eine Frage der Metropolregion, des Ballungsraumes ist, sondern dass wir heute Anforderungen an die Darstellende und an die bildende Kunst haben, die eben in allen Landesteilen auch zu gleichwertigen Chancen der Innovation halt führen müssen.
Es wurde jetzt festgestellt über ein Projekt hier in der Stadt, dass Schwäbisch Hall zu der aufstrebendsten Kulturstadt gehört. Das hört sich aber noch etwas auf dem Weg sein. Was wäre denn für den Oberbürgermeister der Stadt eines der Ziele im Blick auf die Kultur, auf die Kulturpolitik?
Wir haben uns mit dem Thema Leitbild und Markenbildung, wenn man das in einer neudeutschen Sprache hat, also das, was ist der Wesenskern einer Stadt. Und hier spielt in der Tat, Kulturpolitik hat eine zentrale Rolle für Schwäbisch Hall. Wohlgesehen Kultur in einem breiten Verständnis. Und wenn wir sagen, eine aufstrebende Kulturstadt, dann heißt das, wir wollen uns dort weiterhin auch entwickeln. Also es ist nicht eine Status Quo-Beschreibung, sondern eben ein Weg. Und dieses auch als Element in unserer Region, deshalb haben wir gesagt, für und in der Region der Weltmarktführer. Also mit einer Weltoffenheit auch als Hintergrund. Wenn Sie auf Projekte ansprechen, so gibt es von meiner Seite aus die Vorstellung, erstens, wenn man bei dem Theater bleibt, den Nachfolgebau des Globtheaters anzustrengen, hier eine zweite Spielstätte zu ermöglichen. Dort sehe ich auch Unterstützungsmöglichkeiten des Landes in dieser dezentralen Kulturkonzeption. Aber es hat auch andere Ebenen, nämlich wenn wir beispielsweise an Konzerte, an Musikkonzerte und Veranstaltungen denken, dass wir hier unsere klassische Spielstätte, den Neubau, den heutigen Anforderungen auch entsprechend aufrüsten oder dass wir vielleicht ein Projekt, das jüngst diskutiert wurde, nämlich auf dem Karl-Kurz-Areal zu einer Sanierung dieser Brache zu kommen, dass dort auch Ausstellungen, Messe, Konzertmöglichkeiten eingebaut werden können. Aber letztlich kommen auch ganz andere Themen hinzu, denn Kultur ist zum Beispiel auch Baukultur. Und hier ist beispielsweise das Thema Hallplatz für mich nach wie vor ein Thema, denn Städtebau ist auch ein kultureller Ausdruck. Mhm. Und das in einer historischen Altstadt gehört irgendwo auch miteinander zusammen. Es ist halt nicht nur das, was man unter bildender und darstellender Kultur versteht, sondern eben der Städtebau, die Architektur sind auch Kulturelemente und davon ist Schwäbisch Hall ja auch sehr reich mit der Treppe, mit St. Michael, mit der Altstadt. Und diese weiterzuentwickeln als lebendige Stadt gehört auch zu dem Thema. Insofern sollte man es nicht verkürzen.
Das war Fokus Südwest von Radio Störfunk, Moderation und Redaktion Melissa Eckstein, Hans Gräf, Daniel Schnurr und Ralf Snorawa.